Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12. Einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern sprachen zu Jesus: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Männer von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ist hier was verkehrt? Da wollen es Leute genau wissen, wie das mit Jesus ist und wer er ist und was es mit ihm auf sich hat. Ist das verkehrt? Lehrer, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Nun, Jesus hatte gerade ein Zeichen, ein Wunder getan. Einem Mann, der blind und taubstumm war, hatte er von dämonischen Mächten befreit, die ihn blockiert haben. Jetzt konnte der wieder reden und sehen. Und die Menschen, die das miterlebt hatten, meinten, das muss der Sohn David sein, das muss der Messias sein. Aber die Frommen wissen ja manchmal alles besser. Und so meinten die Pharisäer, die das gesehen und gehört haben, Jesus ist mit dem Teufel im Bunde. Deshalb dieses Wunder. Jesus widerlegt das. Und schließlich antworten ihm einige der gelehrten Pharisäer: Lehrer, Rabbi, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Wie ist das mit den Zeichen und Wundern? Gott tut Zeichen und Wunder. Und gerade war eins geschehen. Da zeigt sich uns Gott, da zeigt er, wer er ist und wie er ist und was er kann. Aber man kann Wunder nicht machen und fordern und auch nicht herausfordern. Wunder zeigen, Gott ist da und Gott regiert. Das kann für uns nur bedeuten, dass wir ihm danken, ihn loben, ihn ehren, ihn anerkennen und dass wir uns neu Gott zuwenden, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir umkehren, Buße tun, umdenken. Haben die Pharisäer nicht gemacht. Und außerdem ist es so, Gott antwortet nicht auf Unglauben mit Wundern. Unglaube läuft immer ins Leere. Wenn, dann geschehen Wunder auf Glauben hin, auf einen Glauben hin, der mit Gottes Herzen vertraut ist. Hier sind Menschen, die Jesus nicht glauben, auch wenn sie fromm und religiös sind. Sie wollen bleiben, wie sie sind. Sie stellen Gott Bedingungen. Gott soll sich ihnen anpassen, statt dass sie sich Gott anpassen. Ihr Lieben, das funktioniert nicht. Wobei Jesus seine Zeitgenossen nicht mit ihr Lieben anredet, sondern er distanziert sich von ihnen. Er spricht sogar nur in der dritten Person von ihnen oder zu ihnen. nennt sie eine böse Generation von Ehebrechern. Das heißt, diese Menschen sind böse und verdorben, sie sind treulos, sie sind von Gott abgefallen. Nach außen die Frommen und innen verkommen. Das gibt es. Und dann kommen sie noch mit ihren scheinbar frommen Wünschen, Gott möge doch sich bitte zeigen bei Jesus auf eine Weise, die sie festlegen und die sie bitteschön zwingend überzeugt. Nein, es gibt keine von Menschen geforderten Wunder Gottes oder Zeichen. Gott ist Gott und wir haben uns ihm anzupassen und nicht er uns. Die Frommen liegen hier völlig verkehrt, verquer. Da muss etwas radikal anders werden. Und genau dafür sorgt Gott in radikaler Weise. Diese Typen suchen und fordern einen Beweis von Gott. Dabei ist dieser Beweis längst da, Jesus. Aber nun wird etwas geschehen, was die Abwesenheit dieses Beweises nach sich zieht. Und das wäre der Jona-Beweis, das Jona-Zeichen. Dieser Art von Leuten wird kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen, im Innern, in den Tiefen der Erde sein, im Grab, im Totenreich. Ist hier was verkehrt? Wie ist das mit Jona und mit Jesus? Jona war auf der Flucht vor Gott. Und dafür musste er ins Gericht, sozusagen in ein Fischgericht. Und dort geschah eine entscheidende Verwandlung mit ihm. Als er nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder auftauchte, buchstäblich, konnte Gott ihn gebrauchen. Da kam Gott mit ihm zum Ziel. Und die Stadt Ninive wurde durch Gottes Wort und dadurch, dass sie umkehrten, gerettet. Wir Menschen sind alle von Natur aus auf der Flucht vor Gott. Und dafür ging Jesus an unserer Stelle ins Gericht, ans Kreuz, ins Grab. Jesus war weg. Weg von Gott und weg von den Menschen. Aber nach 3 Tagen und 3 Nächten geschah die entscheidende Verwandlung. Jesus stand wieder von den Toten auf. Und seitdem kommt Gott mit allen Menschen zum Ziel, die auf sein Wort hören und umkehren. Und so gibt es Rettung durch Jesus. Eine wunderbare Parallele zwischen Jona und Jesus. Soweit zur Hauptsache. Trotzdem frage ich, ist hier was verkehrt oder fällt vielleicht jemandem was auf? 3 Tage und 3 Nächte bei Jona, 3 Tage und 3 Nächte bei Jesus. Kann hier jemand rechnen? Am Freitagnachmittag gestorben, so sagen wir. Freitag gegen Abend begraben. Bis Sonntagnachmittag wäre eine Nacht und ein Tag. Bis Sonntag früh, wo er auferstanden ist, wären es 2 Nächte und 1 Tag, also insgesamt 1,5 Tage, 36 Stunden. 3 Tage und 3 Nächte sind eigentlich 72 Stunden, oder? Schwierig am Sonntag, aber konnte Jesus nicht rechnen? Oder können wir nicht rechnen? Wenn es in der Bibel heißt, am 3. Tage auferstanden, das geht ja noch. Da kann man sagen, gut, die Juden, die haben den Freitag und den Sonntag mitgezählt. Freitag, Sonntag, Sonntag sind 3 Tage. Das war damals so üblich. Das geht ja noch in Ordnung. Am 3. Tag auferstanden. Oder nach 3 Tagen. Aber wenn ihr ausdrücklich von 3 Tagen und 3 Nächten die Rede ist, dann wird es schon ein bisschen schwierig, finde ich. Ist hier was verkehrt? Konnte Jesus nicht rechnen oder rechnen die Kirchen falsch? Da weiß ich nicht, ob sie Mut haben, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Oder ist es besser, wir lassen alles, wie es ist, bleiben, wie wir sind. Gott und die Bibel haben sich uns anzupassen. Die Bibel sagt nicht unbedingt, dass Jesus an einem Freitag gestorben wäre. Sie sagt nur, es war ein Tag vor dem Sabbat. Und Johannes erklärt, es war ein besonderer, ein großer Sabbat. Ein großer Sabbat. Normalerweise ist Sabbat der Sonnabend. Aber es konnten auch jährliche, hohe jüdische Festtage, die auf einen beliebigen Wochentag fielen und an denen man nicht arbeiten durfte, Sabbat genannt werden. Zum Beispiel der erste Tag des Passafestes dann. Das war ein hoher Sabbat. Wenn man alle biblischen Zeitangaben im Zusammenhang mit der Kreuzigung und Auferstehung mal in Betracht zieht und den Ablauf des Passafestes nach den biblischen und damaligen Quellen berücksichtigt, dann kann man zu folgendem Ergebnis kommen. Dienstagabend hielt Jesus das Passamahl mit seinen Jüngern. Mittwoch wurde er gekreuzigt und begraben. Dann kam der Donnerstag, das war dieser große jährliche Schabbat, ein Festtag und Tag der Ruhe. Dann kam der Freitag, da sind die Frauen los und haben ihre Öle und Salben gekauft und haben sie zusammengemischt. Und als sie damit fertig waren, kam der nächste, der richtige Schabbat, dort ruhten sie wieder aus. Und als sie dann Sonntag früh sich aufmachten zum Grab und Jesus einbalsamieren wollten, war der Stein weggewälzt und Jesus weg, er war auferstanden. Im Grunde genommen sagt die Bibel auch nicht, dass Jesus direkt am Sonntag auferstanden wäre. Sie sagt nur, dass da das Grab leer aufgefunden wurde. Am Schabbat ist keiner hingegangen. Und dass er am Sonntag früh das erste Mal als Auferstandener gesehen wurde. Wenn man genau 3 Tage und 3 Nächte rechnet, im Sinne von 72 Stunden, dann wäre Jesus bereits am Schabbat, am Sabbat, Spätnachmittag auferstanden. Wie kam er dann auf Freitag und Sonntag? Zum einen sicher, weil man sich dann unter Konstantin vom Judentum getrennt hat und vom Judentum nichts mehr wissen wollte und auch die Einzelheiten des Passafestes nicht mehr so kannte. Und da hat man diesen besonderen wöchentlichen Schabbat mit dem normalen Schabbat, dem Sonnabend, eben gleichgesetzt und verwechselt. Und zum anderen, weil man gleichzeitig, nachdem man das Judentum rausgekickt hat, heidnische Elemente aufgenommen hat in den christlichen Glauben. Und da war Freitag schon immer ein besonderer Tag. Er war der Göttin Freya gewidmet, römisch Venus, ägyptisch Isis. Und das Symbol dieser Fruchtbarkeitsgöttin war der Fisch. Deshalb aß man am Freitag keinen Fisch, sondern Fleisch. Nee, keinen Fleisch, sondern Fisch, so rum. Und so haben wir es heute noch. Gute Katholiken machen das immer noch. Aber der Ursprung ist ein ganz anderer. Und Konstantin war immer ein Verehrer der Sonne und des Tages, der der Sonne geweiht ist, also dem Sonntag. Manche meinen, dass man deshalb eben die Kreuzigung auf Freitag gelegt hat und die Auferstehung auf Sonntag. Verwirrt sie das jetzt? Wirft das alles über den Haufen? Ist hier was verkehrt? Sind die Tage verkehrt, die wir feiern, oder ist das verkehrt, was ich Ihnen hier präsentiert habe? Jesus mit seinen 3 Tagen und 3 Nächten oder die Kirchen, die 1,5 Tage für 3 Tage ausgeben und daran unbeirrbar festhalten? Was ist hier verkehrt? Also verkehrt liegen wir auf jeden Fall, wenn wir meinen, Gott und die Bibel müssten sich uns anpassen. Und Gott soll mit seinen Zeichen bestätigen, was wir wollen. Gott ist Gott. Wir haben uns ihm anzupassen. Deshalb ist für uns immer wieder Umkehr, Umdenken angesagt und nicht, dass wir an Gott Forderungen stellen. Verkehrt liegen wir allerdings auch, wenn wir uns um Tage und Feste und Traditionen streiten. Das muss ich an der Stelle auch einmal sagen. Man kann alles tun, man kann alles feiern, egal an welchem Tag, wenn wir es zur Ehre Gottes tun. Und wenn wir dabei die Liebe zum Mitmenschen nicht vergessen, dann können wir feiern, wann und wie und was wir wollen. Das ist nicht schlimm oder nicht verkehrt. Wir sollten da auch anderen keine Vorschriften machen, sondern uns nach der Bibel, nach dem Wort der Schrift richten, nach dem Wort Gottes. Und da gibt es Dinge, die ganz frei sind und Dinge, die sehr klar sind. Sehr klar ist, Gott liebt uns und gibt uns alles. Und Jesus ist der göttliche Retter, den wir brauchen. Und das zeigt sich daran, dass Jesus für uns gestorben ist nach der Schrift. Und dass er begraben wurde nach der Schrift und dass er auferstanden ist nach der Schrift. Also nach dem, was die Bibel schon lange angekündigt hat und was in der Bibel schon so vorgeschattet, so voraus angedeutet ist, wie eben beim Propheten Jona. Das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum. Und der Tod und die Auferstehung von Jesus sind das Zeichen Gottes. Das Zeichen Gottes. Dort geht mir auf, wer Gott ist. Dort geht mir auf, wer Jesus ist und wer ich bin und wer ich ohne Jesus bin und wer ich mit Jesus bin. Das sind die zentralen Dinge. Und wenn uns das nicht aufgeht und wenn das nicht unser Leben verändert, dann sind alle anderen Zeichen und Wunder und Taten und auch Traditionen und Frömmigkeitsübungen völlig umsonst. Das Zeichen von Jesus wie das Zeichen von Jona. Drei entscheidende Tage und Nächte, die Gericht, Verwandlung und Errettung bedeuten. Gericht, Verwandlung und Errettung. Das alte Leben wird in den Tod gegeben und ein ganz neues Leben beginnt. Und dieses Zeichen der drei Tage und drei Nächte ist für uns gebündelt im Kreuz. Dort kommt alles zusammen. Und das Kreuz war ursprünglich kein Schmuckgegenstand, sondern ein Hinrichtungsinstrument. Jesus wurde hingerichtet, damit wir nicht hingerichtet, verdammt, zu ewigem Tod verurteilt werden müssen. Und so redet Jesus hier plötzlich von Gericht. Mag sein, dass auch manche unserer Ansichten über das Gericht verkehrt sind. Das Gericht liegt noch in der Zukunft. Leute, die damals schon lange tot waren, werden auferweckt werden und aufstehen und auftreten im Gericht, sagt Jesus. Nämlich die Männer von Ninive und die Königin von Süden. Das ist eine der Stellen der Bibel, die deutlich machen, dass es nach dem Tod offensichtlich eine Art Zwischenzustand gibt, eine Art Wartestand, bis das endgültige Gericht kommt. Und zwei Fragen, die dann offensichtlich eine Rolle spielen, sind: Bist du zu Jesus gekommen und hast von ihm gehört und hat dir das was bedeutet? Durfte dich das auch etwas kosten? Das wird uns die Königin von Süden fragen. Die ließ es sich viel kosten, zu Salomo zu kommen und zu hören. Und Jesus ist viel bedeutender als Salomo. Und die zweite Frage ist im Gericht: Bist du umgekehrt? Hast du Buße getan? Hast du Sünde bekannt und gelassen, hinter dir gelassen? Und hast du ein neues Leben gesucht aus der Gnade Gottes? Und das werden uns die Männer von Ninive fragen. Die sind nämlich auf die Verkündigung des Jona umgekehrt, haben Buße getan. Und Jesus ist bedeutender als Jona. Die Königin von Süden, die war reich, da ging's gut, die hatte alles. Sie hatte schönes Leben, da ging's bestens. Und die Männer von Ninive, die lebten in einer hochentwickelten Stadt, Weltstadt, mit allem, was dazugehört, denen ging es gut. Und trotzdem machten sie sich auf den äußeren und inneren Weg zu Gott und bekannten, dass sie ihn brauchten. Und wir und unser Volk? Zu Jesus kommen, ihn hören und umkehren. Jesus sagt hier frommen Juden in der Nähe von Jerusalem, dass ferne Heiden über sie zu Gericht sitzen werden und sie verklagen. Das ist eine Ungeheuerlichkeit für die scheinbar bibeltreuen, jedenfalls schriftgelehrten Pharisäer. Das ist überhaupt nicht denkbar. Was wird es für ein Tag sein, dem die gesamte Menschheit vor Gott steht? Alle, die jemals gelebt haben. Es wird ein Tag der Anklage sein, auch für viele Fromme. Das sagt Jesus auch an anderen Stellen. Da werden sich viele wundern. Und es wird ein Tag des Freispruchs sein für viele, von denen das niemand gedacht hätte. Auch da werden sich viele wundern. Wo jemand Wunder und Zeichen und Beweise von Gott fordert und damit sozusagen zu Gericht über Gott sitzt, ihn anklagt, er muss sich beweisen. Und wo jemand selber entscheiden will, weil er über Gott zu Gericht sitzt, ob nun Gott oder Jesus ihn überzeugen kann oder nicht, da ist etwas völlig verkehrt und dem wird alles verwehrt. Der größte Beweis, das größte Zeichen von Gottes Liebe und Kraft, das war der schwächste Moment im Leben von Jesus, seine Kreuzigung und sein schwächster Zustand, sein Tod. 3 Tage und 3 Nächte weg. Nichts zu sehen von Jesus, nichts zu sehen von Gott. Das einzige Zeichen. Und wer dieses Zeichen annimmt und zu Gott kommt, zu Jesus und hört und umkehrt, der braucht keine anderen Zeichen. Auch wenn er sich über die verschiedensten Zeichen und Wunder Gottes freuen kann und sie auch erleben kann. Das sollte zum Glauben trotzdem dazugehören, als Folge des Glaubens dann. Wollen wir bleiben, wie wir sind und verlangen, dass Gott sich uns anpasst? Biegen wir uns die Bibel nach unseren Bedürfnissen und Traditionen zurecht? Oder lassen wir Gott den sein, der er ist? Passen wir uns ihm an? Kommen zu Jesus, hören von ihm, kehren dort um, wo wir merken, dass wir mit ihm und seinem Wort eben nicht oder noch nicht übereinstimmen. Wer über Gott zu Gericht sitzt, verfällt dem Gericht. Und wer sich nach Gott richtet, für den zählt das Gericht, das Jesus für ihn schon aufgenommen hat. Das entscheidende Zeichen ist für ihn schon längst geschehen. Und damit ist alles klar, sogar die Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus so nahe gekommen bist. Alles hast du aus dem Weg geräumt, was uns von dir trennen kann. Durch den Glauben hast du uns gerecht gemacht, Frieden mit dir gegeben und freien Zugang zu deiner Gnade. Durch deinen Geist hast du deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Hilf uns, aus diesen Tatsachen zu leben und uns nicht abhängig zu machen von Gefühlen, Spekulationen oder großartigen Zeichen oder Traditionen. Hilf uns, in der Hauptsache klar zu sein und in Nebensachen eine große Freiheit zu haben. Hilf uns, in Anfechtungen bei dir zu bleiben und Zweifeln und unguten Gedanken eine klare Absage zu erteilen. Wir bitten dich für Menschen, die ehrlich nach dir fragen, dass sie dich finden. Und für Menschen, die nur Ausflüchte suchen, dass ihnen das bewusst wird. Wir bitten dich an diesem Tag auch für die verfolgten Christen weltweit, besonders in den muslimischen Ländern, Iran, Irak, Afghanistan, Somalia, Nigeria im Norden, aber auch in Nordkorea. Und wir bitten dich für die verfolgten Christen, die bei uns Zuflucht suchen und dann bei uns in ihren Unterkünften weiterverfolgt werden und niemand nimmt das ernst, auch unsere Behörden nicht. Sie haben so Anteil an deinem Kreuz, Herr Jesus. Lass sie darüber nicht verzweifeln, sondern stark werden. Und erweise du dich als derjenige, der Tod und Nacht, Schuld und Lüge überwunden hat. Erbarm dich über unser Volk, dass es die Zeichen der Zeit erkennt und zur Umkehr findet. Amen.